Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Banger zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Übrigens nicht irgendeiner Folge, sondern der 100. Was soll ich sagen? Vielen Dank allen, die auch schon so lange mit dabei sind. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Miriam Wohlfahrt. Mitten in der Finanzkrise gründete Miriam das Fintech RatePay. Später ebenfalls in der Krise, diesmal 2020, während der Corona-Krise das Fintech Banksware. Wie sie dazu gekommen ist und ob sie immer schon die Macherin war, das frage ich Sie gleich. Nur eines vorab, wir von Focus Money haben Sie gerade mit dem Female Finance Award 2025 in der Kategorie Startup ausgezeichnet. Miriam, vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast für Focus Money Talks hier zu sprechen. Lass mich gleich mal mit einem anfangen. Du wurdest gerade mit dem Focus Money Female Finance Award in der Kategorie Startup ausgezeichnet. Ich meine, was soll ich da sagen? Herzlichen Glückwunsch dazu.
So, Dankeschön. Ich freue mich sehr darüber.
Wir möchten aber ganz gerne über dich sprechen. Wir möchten gerne über das Business sprechen, das du aufgebaut hast. Aber lass mich vielleicht mal damit anfangen. Ich hatte natürlich ein bisschen recherchiert und wenn man über dich liest, dann liest man als Innovatorin. Du bist ein Vorbild in Sachen Führung, habe ich gelesen, und du bist eine Macherin. Macherin habe ich ganz oft gelesen und so habe ich dich ehrlich gesagt auch kennengelernt. Also, aber was würdest du sagen, welche der drei Attribute wurden dir eigentlich schon in die Wiege gelegt und was musstest du dir erarbeiten?
Oh, also in die Wiege gelegt, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so gut beantworten. Aber jetzt sagen wir mal so, meine Mutter, die war immer voll berufstätig, als ich klein war. Ich war auch wie bei meiner Oma und ich musste einfach sehr viele Dinge schon sehr früh tun. Und ich glaube so, ich war es immer gewöhnt irgendwie. Ich bin mit 8 Jahren alleine mit dem Bus in die Stadt gefahren und habe für meine Mutter Sachen umgetauscht und eingekauft. Das kann man sich heute kaum vorstellen, dass man 8-Jährige alleine irgendwo hinschickt und die irgendwelche Aufträge ausführen. Und das glaube ich, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich sehr früh sehr selbstständig geworden bin und einfach auch Dinge einfach getan habe, weil ich das so als ganz normal empfunden habe. Und ich glaube, vielleicht andere Kinder waren da noch gar nicht so weit. Also ich musste immer überall anrufen für meine Mutter. Also ich habe im Prinzip ganz viele Sachen erledigt, schon als kleines Kind. Ja.
Okay, also da kommt die Macherin auf jeden Fall schon mal durch. Also das zumindest hattest du von Anfang an. Dein Ausbildungsberufsweg, der war aber allerdings nicht so geradlinig. Das hast du selbst gesagt. Und wenn ich da mal lese, ich hatte gelesen, irgendwie du wolltest in den diplomatischen Dienst, aber die Noten war nicht so doll. Dann hast du VWL studiert, hast das dann aber geschmissen, weil das Interesse wahrscheinlich nicht so groß war, aber du erzählst es dann selbst. Du hast deine Ersparnisse abgehoben und bist auf Weltreise gegangen. Später hast du eine Ausbildung bei Hapag-Lloyd gemacht. Tja, und dann frage ich mich, wahrscheinlich war es eben nicht so sehr das, was deine Eltern sich damals gewünscht hätten, oder?
Nee, ich glaube, meine Eltern, die fanden das gar nicht so toll. Also, ich muss gestehen, ich war in der Schulzeit eher so ein bisschen. Ja, also ich habe mich für alles andere interessiert, außer für Schule. Also ich war da nicht so, ich habe nicht viel gelernt. Ich war eher faul, wenn man das so sagen würde. Und habe viele andere Aktivitäten gemacht, habe immer Geld nebenher verdient, weil ich irgendwie immer reisen wollte und Sachen machen wollte, schon sehr früh. Das führte dann dazu, dass mein Abitur eben eine 2,6 war. Und das hat natürlich nicht gereicht, um irgendwie damals eine Karriere irgendwie im Auswärtigen Amt zu machen, was mir gefallen hätte. Das war so der einzige Berufswunsch, den ich mir vorstellen konnte. Damals dachte ich, ich möchte so Botschafterin werden. Das fand ich damals irgendwie, dachte ich, das könnte mir gefallen. So, das wurde es dann leider nicht. Dann war ich erstmal wie gesagt, Studium angefangen. Ich habe danach gleich dann angefangen zu studieren, Politik, Geschichte und dann auch vor VWL. Mir hat das aber nicht so richtig gefallen. Da kam irgendwie nie so die Flamme rüber, wo ich da irgendwie dachte, das ist jetzt genau das, was ich möchte. Und dann war ich so in Spanien irgendwie mit meiner Freundin zusammen über so einen Sommer lang, weil der Vater dort so ein kleines Häuschen hatte. Und irgendwie habe ich da einen kennengelernt, der war Profisportler und der hat mich dann so gefragt, so was wird's denn, weil ich war dann so am Jammern, ich mach das gar nicht, es macht mir keinen Spaß und jetzt ist dann wieder Uni und dann fragte der mich eben, ja, was würdest du denn jetzt machen, wenn du einfach frei entscheiden würdest? Dann habe ich gesagt, dann würde ich jetzt erstmal hier bleiben und würde mein Studium schmeißen. Und das hat dann irgendwie damals, hat das was in mir ausgelöst, vielleicht auch erstmalig mich damit zu beschäftigen, mit dem, was ich denn eigentlich will, oder das auch zu verstehen. Ich finde, das ist ja eine große, schwierige Frage und man stellt sich diese Frage ja eigentlich nicht so häufig im Leben. Ich habe es dann damals getan und habe dann festgestellt, ja, warum mache ich das eigentlich, was ich jetzt mache? Dann habe ich so gedacht, ich mache das eigentlich nur wegen meinen Eltern, weil die so eine Erwartungshaltung hatten, dass ich nach dem Abitur gleich diesen Weg gehe. Und dann habe ich gedacht, nein, ich glaube, ich muss selber jetzt mal rausfinden, was ich möchte.
Ich glaube, es gibt eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen, die würden dir jetzt die Füße küssen und sagen, guck mal, die hat es genau so gemacht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie heute alle erstmal ein Gap Year macht, weil sie einfach im Grunde genommen gar nicht wissen, was sie machen wollen. Für dich war das also demnach der Weg, der nach außen hin vielleicht so ein bisschen holprig aussieht, war doch der richtige.
Total. Also im Endeffekt würde ich auch sagen, kann ich immer nur, das habe ich auch meiner Tochter gesagt, mach das, was du Spaß hast und woran du Spaß hast, wo du Begeisterung für entwickelst. Aber wenn man so irgendwas immer so einigermaßen macht, dann glaube ich, dann führt es zu einer inneren Leere und man ist echt unzufrieden mit dem, was man tut. Also deshalb bin ich heute sehr, sehr froh, und meine Eltern inzwischen auch, dass ich das gefunden habe, was mir Spaß macht und mir auch diese Zeit genommen habe, damals auszubrechen. Das mit dem Reisebüro später war jetzt auch nicht unbedingt das, was mir so hundertprozentig gefallen hat. Also ich habe eine Reise gebraucht, und nochmal eine Erfahrung, um dann wirklich festzustellen, was liegt mir denn, was kann ich denn überhaupt und so. Und das braucht bei ein oder anderen manchmal auch länger, aber ich glaube, das ist nie zu spät. Das kann man immer noch machen, auch in hohem Alter.
Du bist ja in der Fintech-Szene gelandet, bei Payment. Da frage ich mich schon, was hat dich bewogen? Weil ich meine, Politik, Soziologie und VWL hat damit eigentlich relativ wenig zu tun. Wie bist du da reingeraten? Oder wolltest du das immer schon? Oder war, genau, erzähl mal.
Nee, also auch das, ja, also sag mal so, ich habe immer so ein bisschen viel, wenn ich so meinen Lebensweg betrachte, gab es immer so diverse Auslöser und sicherlich auch Menschen, die in mir etwas ausgelöst haben. Der eine, der die Frage stellte und der nächste, der dann kam, das war der Peter van der Dust. Das ist der CEO und Gründer von Adyen. Heute ein sehr, ja, wenn man ihn googelt, sehr, sehr, ich würde sagen, das ist nach Spotify das wichtigste europäische Tech-Startup, ist deutlich wertvoller inzwischen als die Deutsche Bank. Also das ist durchaus interessant. Auf jeden Fall lernte ich den vor 25 Jahren kennen. Und da habe ich in der Reisebranche gearbeitet und hatte nichts mit Online-Payment zu tun, so rein gar nichts. Aber die Reisebranche hat sich damals eben sehr gewandelt, vor allem dahin, dass eben so die ganzen, also früher hat man ja Flugtickets für die jüngeren Zuhörer, die jetzt hier zuhören, hat man im Reisebüro gekauft oder vielleicht per Telefon irgendwo bestellt. Aber das ließ sich ja gar nicht online buchen. Und damals so in der, ich sag mal 2001, kamen halt neuartige Systeme auf den Markt, die es ermöglicht haben, Sitzplätze in Airlines übers Internet zu vertreiben. Und die brauchten ja auch Zahlungsverkehr. So bin ich da durch einen Zufall rangekommen und habe ihn kennengelernt und der hat mich on fire gesetzt. Und ich glaube, das war damals auch vielleicht für mich der, keine Ahnung, er hat mich dann eingeladen. Ich bin dann mal nach Holland gefahren, habe mir das angeguckt, angehört und habe zum ersten Mal ein Startup kennengelernt. Damals nannte man das nicht Startup, aber es war einfach eine kleine Firma, die Internetbezahlsysteme gemacht hat. Aber das war auf einmal so eine Welt, in der es keine Hierarchien gab, in der irgendwie alle gleich wichtig waren, in der wir waren alle sehr, sehr jung und die haben alle sehr hart gearbeitet, aber hatten trotzdem sehr viel Spaß. Also gibt dann ja auch so Bücher, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und das war für mich wirklich so ein Gefühl, kommend aus dieser Corporate Hapag-Lloyd-Welt in diese Welt in Holland, wo ich dachte, wie geil ist das denn? Das will ich jetzt auch haben. Ich möchte nicht mehr zurück. Ich möchte in keinem Konzern mehr arbeiten. So möchte ich arbeiten. Und ehrlich gesagt, dass es dann Online-Payment war, war mir vielleicht am Anfang sogar, egal, darf ich jetzt nicht sagen, das stimmt nicht, aber ich habe dann auch gedacht, es hätte jetzt theoretisch auch was anderes sein können. Nur dieser Peter, als ich ihn kennenlernte, erzählte er mir. Und das war, glaube ich, der wesentliche Punkt, weil ich habe dann gesagt, ja, ich habe keine Ahnung von Online-Bezahlen. Ich weiß aber jetzt, welche Airlines hier in den Markt gehen. Also ich glaube, ich kenne eure Kunden-Zielgruppe sehr gut. Die da jetzt kommt, aber und dann meinte er, du Miriam, ich habe eben auch bis vor kurzem keine Ahnung davon gehabt, meine zwei Kumpels hier, die haben das gebaut und im Prinzip die ganze Hülle gebaut, ich muss es verkaufen, ich habe davor Anzeigen vertickt bei Elsevier Verlag und das hat mir also so einen Punkt, wo ich dachte, ja, wahrscheinlich ist es so, dass nicht jeder alles können muss, aber man muss eben so Spaß an was haben. Und dann habe ich gedacht, so verkaufen, das habe ich ja bei Hapag-Lloyd auch gemacht. Ich habe da im Vertrieb gearbeitet für Geschäftskunden. Das hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich fand das Umfeld eher langweilig und dann habe ich gedacht, dann kann ich da verkaufen mit so coolen Leuten, das habe ich Lust, so bin ich da gelandet. Ja, das ist 25 Jahre her und damals gab es ja Online-Payment in der Form so noch gar nicht. Das ist wie wenn man heute über so ganz abgefahrene, weiß gar nicht, aber so ganz abgefahrene Sachen spricht, so war das damals eben auch. Ganz abgefahrene AI-Tools, so war damals Online-Internet bezahlen etwas, konnte eigentlich fast niemand was mit anfangen.
In der Szene hattest du auf jeden Fall Glück, dass du in ein Zukunftsfeld gestoßen bist, ob du es wolltest oder nicht. Also Startup ist in der Regel ein bisschen zukunftsgerichtet. Es gibt aber auch anderes, hätte eben auch anders sein können. Ich finde ja sehr interessant, was du gesagt hast. Du kanntest die Kunden, die Bedürfnisse. Das war so ein bisschen dein Asset. Du wusstest genau irgendwie, Bezahlung ist hier so und ist hier so. Ich meine, in den Niederlanden war Bezahlung teilweise anders als in Deutschland, obwohl die Grenze ja wirklich so nah ist. Und gerade in Deutschland hat es auch lange gebraucht, wenn wir dann nachher den ganz großen Bogen spannen zu, wie bezahlen wir eigentlich? Also wir haben immer noch ganz furchtbar lange an Bargeld festgehalten, tun das noch. Manchmal aus guten Gründen, manchmal eben auch nicht. Lass uns darüber reden. Aber eins fand ich auch noch bemerkenswert in deinem Lebenslauf. Du hast immer in der Krise gegründet, komischerweise. Ich habe dann geschrieben, never waste a good crisis. Das ist es ja. Mitten in der Finanzkrise, also ausgerechnet da, wo die Finanzbranche überhaupt kein Geld mehr locker machte für nichts, ja, und selber irgendwie völlig in der Bredouille war, hast du ein Unternehmen, einen Zahlungsdienstleister gegründet, nämlich RatePay. Das war der erste. Und dann fragt man sich natürlich schon von außen gesehen, hätte es da mal nicht eine günstigere Zeit gegeben?
Ja, die hätte es wahrscheinlich schon gegeben, aber das war damals eigentlich das Momentum, das zu tun, also für mich persönlich, weil eben, wie gesagt, ich arbeitete ja in dieser Online-Bezahlwelt. Diese Firma, für die ich angefangen habe zu arbeiten, die wurde 2004 an die Royal Bank of Scotland verkauft. Die wurde dann umbenannt in Worldpay. Worldpay gibt's heute immer noch, aber jetzt muss man dazu sagen, 2008 hat diese Firma Worldpay eben zur Royal Bank of Scotland gehört. Und das war sehr, also das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, dort zu arbeiten, weil es war plötzlich, haben sich Dinge geändert und verschoben. Man hat irgendwie gedacht, irgendwas läuft da nicht rund. Also so, das, man musste immer so, wenn wir in Deutschland Vertrieb gemacht haben, dann hatten wir viele, damals vor allem viel im Online-Gaming und so. Das war aber kein Grey Zones, aber es waren einfach Online-Spiele. Und die Royal Bank of Scotland wollte das alles nicht mehr haben. Die haben uns jeden Kunden vom Risk her abgelehnt. Und haben gesagt, was soll denn das? Das macht keinen Spaß. Was mache ich hier überhaupt Vertrieb, wenn ich die Kunden gar nicht mehr durchbekomme? Und also da fing so ein Frustrationsprozess bei mir an, wo ich gedacht habe, ich muss hier was ändern. Und es kam eher so daraus, also jetzt könntest du heute sagen, die RBS war ja der größte Sanierungsfall der Bankengeschichte in Großbritannien. Also die ist ganz, ganz schlimm quasi in den Abgrund gekommen. Und ich habe es irgendwie vielleicht irgendwie gespürt, dass da etwas nicht richtig läuft und wollte da einfach raus. Und dann war eben so diese Idee, also weil man immer, wenn man immer so im Vertrieb gearbeitet hat, mit den Kunden gesprochen hat und jeder fragte damals, könnt ihr nicht auch Rechnungskauf? Und das kannten die damaligen Payment-Service-Provider nicht. Also Rechnungskauf war einfach keine gängige Zahlart, die man in so ein PSP-Portfolio integriert hat. Und ich habe immer gedacht, wieso gibt's das denn nicht? Wenn in Deutschland alle so gerne damit bezahlen wollen und die Händler das so gerne hätten, dann muss es doch eine Lösung geben, sowas auch digital zur Verfügung zu stellen.
Man konnte PayPal, man konnte über Kreditkarte bezahlen.
Und Lastschriftverfahren, ja. Genau. Aber diese Rechnung, dass man eben etwas später bezahlt, also erst die Leistung, dann bezahlen, das mochten ja vor allem die Deutschen sehr gern. Ich glaube, weil die Deutschen sind ja immer effizienzgetrieben, dass man nichts im Vorfeld bezahlt, was man nicht weiß, ob man es behält oder nicht, sondern wenn man es retourniert, muss man es ja gar nicht bezahlen und oder wenn man nur die Hälfte, wenn man die Hälfte zurückschickt, dann muss man auch nur die Hälfte bezahlen und nicht warten, dass dann ewig lang man das Geld wieder nicht hat. Weil wenn man mit PayPal bezahlt, ist das Geld sofort weg. Wenn ich retourniere, muss ich warten, bis es dann wieder auch zurückgezahlt wird. Und das war natürlich der Vorteil mit Rechnungskauf, dass das quasi, dass man immer nur das bezahlt, was man auch wirklich hat. Also es war in Deutschland und ist es lustigerweise immer noch, wobei heute ist es, glaube ich, inzwischen auf Platz 2 oder so. Aber das war die absolut beliebteste Zahlart der Deutschen. Aber sie wurde nicht online angeboten, weil es andere Prozesse waren. Und ich habe mich damals einfach, wir hatten ein Projekt bei Avato, da habe ich welche kennengelernt, die eben auch sich damit auskannten. Und so ist die Idee entstanden, daraus eine Firma zu machen, dass man sagt, wir bauen jetzt ein Bezahlsystem für den deutschen Markt. Also wir haben das nicht bei Now Pay Later genannt oder sowas, sondern wir wollten eigentlich nur einen Rechnungskauf und einen Ratenkauf digital machen. Das war die Idee dahinter.
Wie habt ihr es geschafft, dass ihr eine Finanzierung kriegt habt?
Ja, das war sehr, sehr schwer. Und ich glaube halt, man muss schon sagen, wir waren damals auch echt naiv irgendwie so. Dachten, okay, das geht dann irgendwie und das wird schon irgendwie klappen. Also ehrlich gesagt, wir haben ja dann so ein paar versucht, mit so ein paar potenziellen Geldgebern zu sprechen. Die haben uns einen Vogel gezeigt, so von wegen, ey, ihr habt keinen Track Record, ihr wart nicht bei McKinsey, ihr wart nicht an der WHU, ihr habt nicht schon mal was gegründet und so. Ihr kommt nicht aus dem, ich sage jetzt mal, Rocket-Internet-Umfeld, da wo die erfolgreichen Gründer herkamen zu dieser Zeit. Ja, das war dann ein bisschen frustrierend. Und dann aber durch einen Bekannten, der uns auch ein bisschen geholfen hat, der war ein Ex-McKinsey, und dem haben wir ein paar Anteile gegeben. Der hat uns so ein bisschen Anschub gegeben. Wie schreibt man einen guten Businessplan? Wie sieht deine Präsentation wirklich professionell aus? Etc. Durch den haben wir damals eine Intro in den Otto-Konzern hineinbekommen. Und Otto hat, glaube ich, sehr früh erkannt, was eigentlich dieses Potenzial ist, von dem wir hier sprechen. Weil Otto selber hat eben Rechnungskauf für sich immer gemacht in seiner eigenen Welt. Und hatte damals wahrscheinlich 95% aller Zahlungen waren Rechnungskauf. Und die haben natürlich verstanden, was wir da wollten, weil die haben auch gesagt, naja, wenn diese Zahlart, die so beliebt ist bei uns, wenn andere Online-Händler die jetzt auch bekommen, dann wird das bestimmt ein Erfolg. Und der Vorteil an Rechnungskauf war, dass man das ja nicht als neuen Brand vermarkten musste, dem Brand, dem man erstmal vertrauen muss, sondern das Wort Rechnungskauf wusste ja jeder, was in Deutschland, was das ist. Also das war ja etwas, das kannte man. Es war ein festgesetzter Begriff einfach. Ja, und die fanden das gut. Und so haben wir dann letztendlich Otto überzeugt, bei uns zu investieren. Muss man aber sagen, also im Nachhinein, das war schon gut. Und natürlich wäre es wahrscheinlich sonst auch gar nicht weitergegangen. Was aber so ein bisschen dann die Krux war, dass wir halt ein sehr kleines Investment hatten im Vergleich zu dem, was ein Jahr später passiert ist. Also ein Jahr später sind dann plötzlich neue Player im Markt gestartet. Der eine hieß Klarna und der andere kam aus dem Umfeld von Rocket Internet, der hieß BillPay. Und die haben beide Riesensummen an Funding gehabt. Also Klarna noch sehr viel mehr als BillPay. Und das war natürlich für uns schon nicht einfach. Okay, also wir haben ungefähr, also vielleicht ein Zwanzigstel von dem, was ein BillPay hatte und vielleicht ein Fünfzigstel so ungefähr von dem, was eine Klarna zur Verfügung hatte. Und sagt, okay, wie können wir eigentlich uns jetzt hier positionieren, wenn wir so viel weniger Geld haben? Das heißt, wir können viel weniger Leute einstellen, wir können viel weniger Marketing machen, aber wir müssen unsere Zielgruppe besser kennen und wir müssen einfach, ich sage jetzt mal, durch Guerilla-Marketing und besseren Vertrieb auch da reinkommen und unseren eigenen USP machen und nicht der anderen hinterherlaufen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt im Laufe der Jahre.
Es hat geklappt, eben weil ihr diesen starken Partner aber auch an der Seite hattet. Ohne den, sagst du, hättet ihr das möglicherweise aufgeben müssen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Weil damals war natürlich auch 2009, kann man sich gar nicht, wenn man, also zum einen, es gab damals weder den Begriff Fintech, noch es gab keine Gründerinitiativen, es gab keine Accelerator-Programme, es gab das alles nicht. Und es gab auch sehr, sehr, sehr wenig deutsche Venture-Capital-Unternehmen. Also es gab vielleicht so in Deutschland vielleicht 5 oder sowas. Und die waren damals, und da war natürlich die Krise sicherlich auch das Problem. Innerhalb der Finanzkrise haben die uns einen Vogel gezeigt. Wie kann man auf so eine bescheuerte Idee kommen, in einer solchen Zeit ein Finanzprodukt in den Markt bringen zu wollen? Also das war, also die Leute haben uns alle ausgelacht. Aber ja, ich glaube, man muss halt immer sehr stark an das glauben, was man tut. Ja.
Inzwischen ist es jedenfalls sehr erfolgreich. Also, du hast verkauft, ja, du bist nicht dabei geblieben. Die Frage ist, warum hast du verkauft? Und erzähl nochmal, inzwischen ist es ja auch weitergereicht worden, letztlich Teil eines Größeren geworden.
Also jetzt ist dieser Verkauf, das ist ja so ein bisschen, die Geschichte ist ja so ein bisschen anders als viele andere Startups. Also wir haben ja bereits das Unternehmen 2011 an die Otto-Gruppe verkauft. Also im Zuge dieses Verkaufs, da blieb halt nur noch so ein kleines, ich sag jetzt mal, Phantom-Share, so ein bisschen Bonussystem für die Gründer. So, aber im Zuge dieses Exits an die Otto-Gruppe ist, also der eine Gründer ist schon früher raus und der andere ist dann auch gegangen, der ist in die USA zu Amazon gegangen, weil Amazon hat damals auch an uns rumgebackert, aber wir gehörten ja schon zu Otto und da war es dann irgendwie schwierig, ja, der Otto hatte schon den großen Share. So, und dann Ende 2011 war das, glaube ich, haben wir dann verkauft an Otto und ich bin dann alleine geblieben. Warum? Du kannst fragen, warum bin ich denn geblieben, auch wenn es nicht mehr meins war? Also das war aber im Kopf meins und das war mein Baby und mir war ehrlich gesagt, habe ich dann auch gedacht, es ist mir jetzt eigentlich egal, dass es mir nicht mehr gehört. Aber ich hatte so einen Drive zu sagen, ich will es mir selbst beweisen, dass diese Idee funktioniert. Ich glaube, das ist viel mehr als dieses, ich wollte damit reich werden oder irgendwas. Darum ging es gar nicht. Es ging eigentlich darum, ja, ich glaube, ich wollte mir selbst was beweisen. Und ich habe einen sehr, sehr großen Ehrgeiz entwickelt. Auch jetzt sich mal durch diese Situation mit Klarna und Bill Payne, ich sage, ich will mich da behaupten. Also das hat bei mir etwas ausgelöst, so ein Kampfgeist, der da ganz extrem ausgeprägt war. Und das war mir dann egal, ob das jetzt zu Otto gehörte oder nicht.
Du hast es geschafft, einerseits. Andererseits hast du dann auf die nächste Krise gewartet und die war 2020. 2020 hatten wir die Corona-Pandemie, jeder weiß es, jeder hat es noch so genau in Erinnerung. Und ausgerechnet in der Corona-Pandemie, der nächsten Krise, hattest du noch mal gegründet, und zwar Banksware, zusammen mit Jens Röhrborn. Erzähl mal.
Also wir waren ja gerade eben, ich habe das erste Exit Otto und dann kam es zum zweiten Exit bei RatePay 2017 an Private Equity. Und dort habe ich mich auch nochmal committed, 3 Jahre zu bleiben. Also so sind wir ins Jahr 2020 gerutscht. Und jetzt muss ich sagen, also Private Equity, das ist natürlich schon gut. RatePay war auch schon profitabel zu der Zeit. Also RatePay war ab Ende 2016 profitabel, hat ordentlich Geld verdient. Deshalb kam überhaupt auch PE ja auch in Frage. Was war da? Also ich muss gestehen, ich bin, glaube ich, eher ein Mensch, der gerne Sachen aufbaut, anschiebt und treibt. Also als so einem, was soll ich denn sagen, unter einem Private Equity Inhaber, da geht es eben sehr stark darum, zu managen, Strategien zu entwickeln, manchmal ehrlich gesagt theoretischer zu arbeiten als praxisnah zu arbeiten. Vor allem
also du machst mehr verwalten, oder?
Ja, also mehr verwalten als tun, und ich bin aber selber, ich fühle mich nicht so. Also das ist einfach gar nicht so mein Ding. Ich verwalte nicht gerne. Das ist mir alles so, ach, das ist die ganzen Theorien da entwickeln, Strategien entwickeln und PowerPoint-Slides, da gab es ja damals noch nicht die ganzen AI-Tools, ja. Also, das mache ich alles nicht so gerne. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Und das habe ich dann eher so gesehen, okay, ich mache jetzt hier die 3 Jahre und es ist zwar mein Baby und es hat mir irgendwie auch manchmal wehgetan. Dachte ich aber, okay, das ist jetzt mal der Lauf der Dinge. RatePay wird hier professionalisiert und irgendwie wird daraus, es wird integriert in was Größeres, Ganzes. Das war so das Zielbild ja auch. Und das ist ja auch passiert. Aber ich habe dann auch gedacht, für mich ist dann aber auch irgendwann die Zeit zu gehen. Und ich habe nach den 3 Jahren, ich habe dann noch mal um ein Jahr verlängert, um quasi noch zu, weil es ist ja so, RatePay war auch BaFin reguliert. Ich bin halt dann noch an Bord geblieben, bis wir eine neue Geschäftsführung hatten, die auch die BaFin akzeptiert hat. Aber parallel, im Parallelbetrieb dazu ist Banksware entstanden. War auch damals in Absprache mit meinen Eigentümern. Also ich habe das immer sehr offen gespielt. Es war so kein irgendwie heimliches, sondern Unterfangen, sondern es war wirklich sehr offen mit denen kommuniziert. Ich habe aber gesagt, ich bleibe noch so lange, bis die neue Geschäftsführung steht, damit es da keine Lücke gibt und keine Probleme. So, die Idee ist entstanden eigentlich schon bei RatePay, weil wir haben im Jahr 2018, 2019 bei RatePay sehr viele Marktplätze als Kunden gewonnen und diese bedient. Also Marktplätze wie den Otto-Marktplatz, aber auch zum Beispiel Metro, aber auch eBay war damals unser Kunde. Und wir hatten sehr häufig Nachfragen von kleineren Händlern oder von E-Commerce-Händlern, die immer sagten, könnt ihr uns nicht früher ausbezahlen? Wir haben immer so eine Gap zwischen, immer so Liquiditätsengpässe. Und es war wirklich ständig, kam das. Also so, und wenn du dann immer mal, weißt du, wenn du mit deinen Kunden sprichst und du hörst es vom Key-Account, dass es da immer so Nachfragen gibt, wenn es so einmalig ist, gut, dann achtest du nicht drauf. Aber wenn sich das immer häuft, dann muss man da doch mal tiefer reingehen, überlegen, was können wir da eigentlich tun? Und so war eigentlich die Idee, ein Kapitalprodukt auf den Markt zu bringen, was eben es ermöglicht, den Händlern hier schneller, kürzer Finanzierungen zu geben. Und wir haben damals angefangen, so einen internen, ja, Businessplan nicht, aber so einen, ich sage jetzt mal, einen Produktplan zu schreiben. Wie müsste es aussehen? Was brauchen wir dazu? Was haben wir bei RatePay, was nicht? Und was wird es uns kosten? Wie viele Leute bräuchten wir dazu?
Ja, man muss vielleicht wissen, wenn ich ein Unternehmen bin und ich möchte bei irgendeiner Bank, möchte ich gerne einen Kredit aufnehmen, dann brauche ich einen testierten Abschluss. Dann dauert das, keine Ahnung, Monate. Dann prüfen die das und prüfen das und kommen Rückfragen und. Und dann viele Monate später habe ich dann oder habe ich nicht, oder? Ist es so?
Ja, genau. Das muss dir vorstellen, und dann so kleine Händler, aber E-Commerce-Händler damals auf diesen Plattformen. Jetzt ist es ja auch so, das waren ja moderne Systeme, diese Marktplätze, die haben ja aber auch Daten generiert. Und wir haben jetzt immer gesagt, ja, theoretisch kannst du doch heute auch eine Kreditprüfung anders machen als jetzt früher, weil du kannst sehen, wie viel denn da wirklich läuft in dem Shop anhand von diesen Daten aus den Plattformen, die da kommen. Und so haben wir damals gesagt, so, wir wollen das bauen. Das hätte natürlich ein Investment bedeutet, das bei RatePay zu bauen. Das wollten damals die PEs nicht so unbedingt. Und dann traf ich auf Jens, den ich schon lange kannte, so aus meiner Fintech-Welt, der als Anwalt tätig war zu dem Zeitpunkt noch in München. Der hatte eine Kanzlei mit mehreren Partnern im Bereich Fintech, Regulatorik, aber auch M&A. Also der kannte sich extrem gut aus mit dem ganzen Investoren, ich sag mal den Fintech-Investoren, den Fintechs in Deutschland, aber auch den ganzen regulatorischen Anforderungen. Und so kamen wir beide auf der Money 2020 2019 im November ins Reden und haben damals festgestellt, dass eigentlich unsere Expertise extrem gut zusammenpasst. Zumal er damals, das ist heute, damals auch an einem Projekt arbeitete für einen Anbieter, den gibt's heute nicht mehr. Der war in einen ganz großen Skandal verwickelt. Und der Jens hatte damals einen externen Auftrag, für die was zu prüfen. Und er meinte, die wollen da auch sowas machen in so eine Richtung. Sag ich, na siehst du, das ist was die Welt braucht. Also irgendwie scheint es da.
Genau, wenn ihr das nicht gemacht hättet, dann hätten es eben andere gemacht. Das heißt, ihr wart ein bisschen im Zugzwang.
Ja, und wir haben dann echt gesagt, okay, also eigentlich sind wir beide prädestiniert, sowas zu tun, ja, weil okay, schon mal gegründet, dann schon Erfahrung gehabt, ein gutes Netzwerk, eher die ganze Expertise, auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen dann nur jemand, der es baut, weil wir beide bauen können wir nicht. Wir können also verkaufen und das Ganze, ich sag jetzt mal regulatorisch frame und auch für die Investoren frame, aber wir können das nicht bauen und dann müssen wir jemand finden. Ja, aber dann, ich war dann zuerst so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal will, nochmal so gründen. Aber das war dann so ein bisschen, und dann, weil er mich auch fragte, was war denn der größte Fehler bei RatePay? Ich sagte, der größte Fehler war, dass wir nicht einen Anwalt am Anfang dabei hatten. Ja, im Fintech-Bereich ist es durchaus manchmal schon kompliziert, ja. Und du musst eben aufpassen, dass du Dinge nicht falsch interpretierst und dadurch eben falsch baust. Und das haben wir bei RatePay damals auch vieles falsch gemacht. Ja, und dann haben wir den Entschluss gefasst, wir machen das. Das war Januar 2020.
Also von November bis Januar 2020 ist nicht besonders viel Zeit vergangen.
Ja? Nee, also wir haben relativ kurz gebraucht. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, haben telefoniert. Also er war damals noch in München, ich in Berlin. Und wir haben dann entschieden, okay, wir machen das. Wir gehen das an, wir werden das jetzt bauen. Wir machen jetzt erstmal ein MVP mit einer Softwareentwicklungsfirma und versuchen dann auf Basis dieses MVPs, wir wollten gleich in eine Seed-Runde gehen und nicht jetzt irgendwie versuchen mit Angels irgendwie Kapital zu raisen, sondern wir haben gesagt, wir machen das erstmal selbst und gucken dann, dass wir uns Geld besorgen. So, das war vor Corona. Das war im Januar 2020. Also das ist lustig, dass es eben dann schon wieder so gekommen ist, dann schon wieder die nächste Megakrise kam, ähnlich wie bei RatePay. Es war ja nicht unbedingt so geplant, dass wir das machen wollten, aber wir waren dann so fest davon überzeugt, das machen wir jetzt. Und dann kam Corona und haben erst gedacht, ach Scheiße, das kann nicht wahr sein. Also das war wirklich echt bitter. Und was auch bitter war, dass eben die Wirecard bei uns investieren wollte. Die haben das ja so mitgekriegt, dass wir da so ein Thema machen und die fanden das dann nämlich ganz cool und wollten unser großer erster Investor werden. Und dann haben wir angefangen, auch schon Jens und ich, gebootstrapped, also da Sachen zu machen. Und dann kam nicht nur Corona, dann kam nicht nur Lockdown, sondern es ist auch die Wirecard zusammengebrochen und in die Luft aufgegangen. Und wir haben gesagt, es kann jetzt echt nicht wahr sein. Also irgendwie passiert nur Mist. Aber wir waren dann schon so, dachten, nee, wir sind total überzeugt von unserer Idee, wir machen jetzt weiter, wir gehen jetzt und dann fangen wir jetzt an, mit VCs zu sprechen.
Und im Grunde genommen habt ihr ja eigentlich, wenn man es mal so genau nimmt, doch wieder den Zahn der Zeit getroffen, weil es wurde ja nirgendwo mehr angeschoben, gerade Payment, als eben genau in dieser Zeit, weil alle angefangen haben, also die das nicht ohnehin schon getan haben, aber viele dann ihre Einkäufe verlagert haben, nochmal in das Digitale, das war ja ein Riesenanschub und deswegen letztlich auch eine Bestätigung für euch. Ihr habt dann relativ schnell Geld gekriegt. Vielleicht wollen wir das noch mal ganz kurz adressieren. Also 4 Millionen und noch mal 10. Und die 10 hängen mit der UniCredit bzw. der HVB zusammen.
Dann nee, erstmal war es so, in den ersten, ich sag mal, zwischen September 2020 und Februar 2021 haben wir insgesamt 14 Millionen geraced. Das war noch komplett ohne Bank. Also das waren nur VCs. Das waren vor allem 13 Books Capitals. Also die hießen damals Element Ventures, VR Ventures, Fin Capital aus den USA und auch der HTGF und Force Over Mass. Das waren also vor allem Fintech-Investoren. Und dann die VR Ventures als deutscher Fintech-Investor und HTGF als deutscher All-Around-Investor, sagen wir es mal so. Also 14 Millionen, das war schon wahnsinnig viel für eine Seed-Runde, wenn man noch eigentlich noch gar nichts hat, ja, außer zwei Kunden, die gesagt haben, wir machen das gerne mit euch. Das wäre heute, weiß ich nicht, heute wäre das nicht mehr möglich. Das war halt die Zeit, die 21 sehr verrückt war. Also da wurde sehr, sehr viel Geld investiert, sehr schnell. Jetzt sind wir auch dementsprechend ganz schnell auf dem Top-Level gewachsen. Also Top-Level heißt, wir haben plötzlich ganz viel rausgehauen, haben auch, und wir hatten damals auch, wir haben angefangen mit einem Kreditbuch von der VVRB Bank mit 100 Millionen. Also es ging ganz schnell, ganz hoch und dann kam der Krieg 2022. Der hat eigentlich die ganze Situation in Deutschland, in Europa geändert und vor allem auch in der VC-Szene in Deutschland. Vor allem auch im Fintech.
Es war ja auch letztlich die Zinswende 2022, da kam ja alles zusammen und das Geld saß eben nicht mehr so locker. Die haben das alle zusammengehalten und gerade im Venture-Cap-Bereich wurde alles krass zusammengestrichen, was vorher aber auch ein bisschen vielleicht zu beschönigt investiert wurde.
Ja, ist sicherlich auch so. Also in gewisser Weise wurde ja mit dem Geld wirklich, also wir hätten damals deutlich mehr bekommen können als 14 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Also ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, wir hätten locker 30 damals racen können, aber wir wollten nicht. Wir wollten unsere Anteile ja auch behalten und deshalb haben wir da eher zugemacht, haben gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht mehr Geld. Genau, dann ist alles irgendwie gegen uns gelaufen. Alles. Also es ist, man kann sich eigentlich gar nicht mehr, wussten gar nicht mehr, welche Krise jetzt noch kommt. Jetzt musst du auch überlegen, wir haben ja Kredite gemacht und wir haben die auch auf unseren Büchern gehabt, weil wir haben so ein Konstrukt, das haben wir immer noch, das wechselt jetzt, aber jetzt im Juli wird es sich verändern, machen wir ein neues Konstrukt. Wir hatten bisher immer so ein Fronting-Bank-Modell mit einem Vehikel in Luxemburg über eine deutsche Bank, die für uns die Kredite rausgegeben hat, die sie aber sofort wieder an uns übertragen hat. Das heißt, wir haben alles auf unseren Büchern gehabt, weil wir eben auch die Kreditentscheidung getroffen haben. Und in einer Zeit, die dann, ich sage mal, wirtschaftlich so angespannt ist, war unser Geschäftsmodell plötzlich nicht mehr attraktiv, weil wir natürlich so viel auf unseren Büchern hatten auch. Wir haben ja so ein riesen Loanbook mit uns geschleppt und das ist natürlich ein großer, ich sag mal, Ungewissheit, wenn du auch das Risiko trägst. Vor allem in Zeiten, in denen du durch die ganzen Krisen auch sehr viel mehr Insolvenzen erwartest. Ja, also das ist dann eine Zahl, die ist etwas, was ein Investor nicht gerne mag, was man überhaupt nicht vorhersehen kann. Und deshalb wurden wir auf einmal, niemand wollte mehr was von uns. Die haben alle gesagt, wir können gerne weitersprechen. Wenn ihr die Krise überlebt, dann können wir sprechen. Aber jetzt geht gar nichts. Kein Investor wollte das mehr. Wir hatten damals, ich glaube, Jens, der hat es vor allem bei uns gemacht. Der hatte wahrscheinlich 150 Investorengespräche oder wahrscheinlich sogar mehr. Ich glaube, vielleicht sogar insgesamt 200, die alle zu nichts geführt haben in dem Jahr 22. Und das war für uns dann eben sehr, sehr schwer, was dann zur Folge hatte. Wir mussten halt die Handbremse so dermaßen anziehen, dass wir auch eigentlich kaum mehr Kredite rausgeben wollten, weil A, wir dachten, wir dürfen jetzt die Ausfälle nicht zu hoch halten. B, wir müssen jetzt wahnsinnig aufpassen, weil je mehr wir verliehen haben damals, so war auch das Modell, wir hatten so eine sogenannte sehr hohe Advance Rate. Das heißt, wir mussten sehr viel Eigenkapital hinterlegen, um unser Debt, um die Kredite rauszugeben. Das mussten wir mit Eigenkapital unterfüttern. Also je mehr Kredite wir vergeben haben, desto mehr Eigenkapital haben wir gebraucht. Und es war natürlich eine schreckliche Spirale für die Zeit, wo wir auf unser Eigenkapital wahnsinnig aufpassen mussten. So sind wir dann erstmal wieder geschrumpft, wenn man so möchte, sowohl in Volumen als auch in Mitarbeiter. Und das war natürlich auch super frustrierend. Du hast also ein Unternehmen, was du einmal was ganz hoch geht und dann wieder ganz doll in den Keller geht. Und das war sicherlich eine harte Zeit, in der wir dann auch festgestellt haben, dass wahrscheinlich jetzt die klassische VC, also dieses Investment über VCs, nicht die richtige Partnerschaft ist für eine sogenannte Series A.
Genau, deswegen seid ihr dann auf die HVB gekommen.
Genau, also gar nicht mal die HVB selber, sondern die UniCredit. Also wir haben angefangen mit Banken zu sprechen, Anfang 23, weil wir mussten eigentlich, wir wussten, wir müssen bis Ende 23 brauchen wir dringend eine weitere Finanzierung, um weitermachen zu können. Und haben mit der diversen Banken gesprochen und die UniCredit war zu dem Zeitpunkt, die haben wir kennengelernt im Juni und die waren die allerschnellsten. Die waren am schnellsten von allen Banken, also da kurze Seitenanmerkung, eine große deutsche Bank, ich sage jetzt nicht, wie sie heißt, aber es ist eine sehr große deutsche Bank, da bekam ich dann nur zu hören, ist ja toll, was ihr macht, aber für sowas brauchen wir ungefähr 1,5 Jahre. Und so, okay, bis dahin gibt es uns dann nicht mehr, wenn wir jetzt so lange
immer
warten.
Immer tot.
Ja. Genau, und so wurde es dann die UniCredit und die Banca Sella aus Italien, mit denen haben wir im November 23 eine Series A gemacht. mit weiteren 14 Millionen oder knapp 15 Millionen. Und so kam auch eine sehr enge Zusammenarbeit im Lauf dieser Zeit mit der HVB, also als deutsche Tochter der UniCredit. Und wir haben heute ein tolles gemeinsames Produkt und haben jetzt im Anfang Juni haben wir jetzt nochmal kommuniziert, dass wir nochmal weitere 10 Millionen von der UniCredit erhalten haben. Also wir haben schon ganz schön viel Geld eingesammelt in den letzten Jahren.
Da fragt man sich letztlich immer ein bisschen, warum machen die Banken das nicht selbst? Wenn das so ein Zukunftsgeschäft ist, aber ich hatte da auch schon mal entsprechend viele Fragen gestellt in die Richtung und die bleiben lieber bei ihrem Kerngeschäft und kaufen sich die Expertise zu. Ist es so?
Ich glaube, das ist so und es ist auch eigentlich gut so, weil es ist besser, sie machen ihr Kerngeschäft und verzetteln sich nicht an vielen, vielen Stellen. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert. Früher, glaube ich, war eine Bank viel mehr Generalist, wie auch viele andere Unternehmen, haben ganz viel selber entwickelt. Aber Technologie hat sich sehr stark verändert. Das ist nicht mehr so planbar wie früher und in solchen großen Institutionen brauchen einfach solche Prozesse sehr viel länger. Da wird dann auch Entwicklung anders gestaltet und es muss irgendwie durch viel mehr Leute abgesegnet werden. Bis man dann irgendwie mit dem Plan fertig ist, wie man es machen will, ist manchmal schon die Technologie eine andere. Und deshalb glaube ich auch, es ist wichtig, dass man bei seinem Core bleibt und sich darauf fokussiert, was man wirklich gut kann, um das besser zu machen, kontinuierlich. Und nicht ständig anfängt, wieder was Neues dazu zu machen, sondern dann lieber dahin geht, sich wirklich Partner hinzuholen, die Teile der Wertschöpfungskette dann machen, in einem technologisch besseren UX, besserem alles. Ja? Das ist deutlich sinnvoller als versuchen, alles irgendwie selbst zu entwickeln. Dafür sind große Unternehmen nicht so gut geeignet.
Es ist ja so, dass gerade eben diese Payment- oder Fintech- oder Finanzszene sehr stark im Wandel ist. Also du kannst ja heutzutage, du weißt es besser, dir darf ich es nicht erzählen, aber man kann ja Kredite über Mercado Libre bekommen, also Konsumentenkredite. Und es mischen sehr, sehr viele inzwischen in diesem Markt mit. Was würdest du sagen? Einmal nach 10 Jahre nach vorne gucken, dann gucken wir nämlich nochmal auf das, was du sonst noch so machst. Aber einmal 10 Jahre nach vorne gucken, wohin geht diese Fintech-Branche oder diese Finanzbranche? Wie sieht denn die Bank, also ich sage das jetzt einfach mal, die Bank als solche der Zukunft aus?
Also ich meine, die Bank der Zukunft, es ist ja heute schon so, dass es eigentlich kaum, es gibt ja kaum noch Banken, wo man hingeht, mit denen man sprechen kann. Die Bank der Zukunft, die wird es auch geben, aber die wird schon anders sein. Und da bin ich eben nochmal bei dem, was macht dann die Bank? Ich glaube, die Bank selber ist halt dann so dieses, wie der große Safe von vielen Dingen und der Sicherheitsfaktor. Aber die ganzen Banking-Produkte, dafür braucht es Banken nicht mehr. Aber die Banking-Produkte, die brauchen die Bank. Und zwar, ich glaube, wenn man eben dann drüber nachdenkt, ich glaube, das viel mehr im Kontext stattfindet. Also das ist dieses Buzzword Embedded Finance, das machen wir auch. Dass Finanzprodukte dort angeboten werden, wo sie die meiste Relevanz haben und wo das Produkt am besten auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten ist. Versuch mal zu erklären. Ein einfaches Beispiel ist, ich will ja nicht ein Produkt haben, ich jetzt gucke nach, ich suche ein weißes T-Shirt, was zu mir passt und sehe 200 weiße T-Shirts. Ich will die nicht alle angucken. Ich möchte etwas, das zu mir, zu meinem Stil, zu meiner Figur etc. passt. Und ich glaube, so wird es eben auch sein. So ist es, dass immer mehr Plattformen entstehen, für alles Plattformen. Also im B2B-Bereich, sei es jetzt für Handel von Wolle, von Stahl, von irgendwas oder aber für Essen, für egal was es ist. Und ich glaube, dass dort die jeweiligen Finanzprodukte dann anders sind als die, wenn man so klassisch zu einer Bank geht. Und die müssen eben auf die Zielgruppe zugeschnitten sein. Zum Beispiel ein E-Commerce-Händler, der Kleidung verkauft, der braucht zu einer anderen Zeit Liquidität als jemand, der jetzt Stahlträger verkauft. Es gibt an verschiedensten Stellen Liquiditätsengpässe. Und dort muss zum Beispiel eine Finanzierung rein. Aber die muss dann kurz sein, die muss passen, die muss wirklich zu dem jeweiligen Need passen. Und das kann man eben mit Hilfe solcher Plattformen, die sehr viel über ihre Kunden wissen. Die wissen ja viel besser, zu welchem Zeit die Kunden was brauchen. Und darauf kann man eben angepasste Finanzprodukte bauen. Und ich glaube halt, die User Experience, die kommt dann eher so von den Fintechs und die docken sich an Banken an. Und das wird so ein bisschen die Zukunft werden. Und da glaube ich auch, da geht die Reise hin. Also es ist nicht die Bank selber, die eine Plattform ist, sondern die Bank ist Teil einer Plattform und Teil einer Wertschöpfungskette für den Kunden, wo Banking dann im Kontext passiert, da wo es wirklich am meisten Sinn macht. Das kann dann eben, wie gesagt, in der Beschaffung sein, im Einkauf. Es kann aber auch sein, wir sind ja heute auch schon angebunden an eine Lexware, an eine Tidely, das sind Liquiditätsplanungssoftware-Tools. Dann gibt es aber auch Neobanken, wie zum Beispiel Konto, Tide, Vivid. Dort findet ja auch Banking statt, aber das ist keine Bank. Die brauchen auch nochmal eine Bank hinten. Aber um eben das Banking da erlebbar zu machen, wenn dort irgendwie eine Finanzierung gebraucht wird, dann braucht man da eben auch wieder einen Partner. Aber auch, wir haben zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit der HVB, da bieten wir eine Flex-Finanzierung an und auch eine Kreditlinie. Das wiederum können wir dann gemeinsam auch auf Plattformen anbieten, so dass alle voneinander profitieren. Ja, also es ist eher so ein wirklich ein Zusammenspiel von mehreren Produkten, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort das richtige Finanzprodukt anzubieten.
Ein großer Kuchen, an dem alle teilhaben können und eben auch, wenn es ganz spezifisch angeboten wird, teilhaben werden. Ansonsten ist das nicht der Fall. Miriam, ganz kurz zum Ende. Du warst eine der ersten Fintech-Gründerinnen Deutschlands, also so eine Art Pionierin, ob du es wolltest oder nicht, reingestolpert oder nicht. Also Tatsache ist, es ist so. Dann gucke ich ein bisschen, du bist auch Mitglied im Startup-Verband und dann gucke ich natürlich auf das, was wir gerade sehen. Erstens, es ist ganz schwierig, hierzulande zu gründen und vor allem für Frauen ist es schwierig. Also der Anteil der Gründerinnen ist immer kontinuierlich ein kleines Stückchen gestiegen, aber auch im letzten Jahr schon wieder gesunken. Das kann nicht mehr als Erfolg verkauft werden. Woran hängt's? Also erstens, woran hängt's, dass Frauen nicht gründen oder welche Steine werden ihnen in den Weg gelegt? Und was muss sich denn grundsätzlich ändern? Wir sind ja jetzt gerade an einem Punkt, wo Deutschland wieder positiv in die Zukunft blickt. Und das hängt sicherlich auch ganz stark mit Innovationen und mit Gründungen, mit Neugründungen zusammen.
Also ich glaube, eins der Hauptgründe und auch der Hauptkarrierekiller für Frauen ist das Thema Kinder, so traurig das ist. Dass es aber leider in Deutschland noch zu wenig als Familienthema gedacht wird, sondern zu sehr als ein Thema, für das Frauen verantwortlich sind. Die Frau geht in der Regel lange in den Erziehungsurlaub, die Frau steckt in der Regel zurück. Das führt einfach auch dazu, dass es Gründungen passieren häufig in diesem Alter, wenn eben genau Kleinkinder auf die Welt kommen. Also zwischen Ende 20 oder Mitte Ende 20 und Anfang 30, da sind die meisten Gründungen. Und das ist leider oft, dass es dann eben sehr schwierig ist oder auch das Gefühl, dass es sehr schwierig ist, dann für Frauen sowas zu tun. Das ist auch so. Es ist nicht einfach. Also Gründung ist nie einfach. Aber es ist natürlich noch mal schwieriger, wenn man ein Kleinkind.
Was muss sich ändern? Was muss die Politik tun?
Ich finde, was sich ändern muss, ist einfach eine ganz andere Infrastruktur für Kinderbetreuung und ein anderes Mindset in der Gesellschaft, dass das auch vollkommen okay ist, dass Kleinkinder schon betreut werden, wirklich sehr kleine Kinder und dass die Frauen nicht so lange aus dem Job rausgehen. Ich bin ja ehrlich gesagt gar kein so ein Fan von dem ganzen Erziehungsurlauben, weil die gehen mir manchmal zu lange und es führt dazu, dass dann, wenn Kind 2 oder 3 kommt, dass man einfach zu lange aus dem Beruf raus ist und das ist ein riesen Karriereknick für Frauen. Also was muss sich ändern? Ich glaube, ich würde da anstatt dem Erziehungsgeld oder Erziehungsurlaub oder all das, würde ich eher dafür sorgen, dass es steuerliche Vergünstigungen gibt für Kinderbetreuung und dass es eben deutlich, deutlich, deutlich mehr Angebote gibt mit wirklich guter Kinderbetreuung, wo man auch ein gutes Gefühl hat, als Eltern seine Kinder in die Betreuung zu geben. Und das Bild des Mannes muss sich ändern. Also ich glaube durchaus, dass Unternehmen familienfreundlicher werden müssen. Wenn man sich mal die skandinavischen Länder anguckt, da ist es ja wirklich sehr viel mehr, ist es eine Paargeschichte als eine Frauengeschichte. Dort machen die Menschen in der Regel oft früher Feierabend. In Deutschland gibt es halt so gerne diese Bürositze. Und ich glaube halt, es wird dann effizienter gearbeitet. Man macht früher Feierabend. Man hat dann mehr Zeit für die Kinder, die dann abgeholt werden aus der Betreuung. Und das ist einfach ein System, das ist in Deutschland echt schwierig. Und es gibt eins, ich sag mal, in Berlin, finde ich, geht das immer noch. Da ist es irgendwie noch ein bisschen besser. Aber wenn ich mir da Teile von Süddeutschland angucke, da muss ich wirklich sagen, das ist eine Katastrophe. Wie soll denn das dann weitergehen? Wie soll man Frauen denn dann ermutigen, Karriere zu machen? Ja? Wenn dann noch solche wirklich altmodischen Gesellschaftsmodelle herrschen, die auch Frauen davon abhalten, da weiterzumachen. Und deshalb gibt es auch wenig Gründerinnen.
Ehegattensplitting wäre ja eine Möglichkeit, wo man mal einen steuerlichen Hebel ansetzen könnte. Es gibt sicherlich viele auch. Dir ist Engagement sehr, sehr wichtig, das sehe ich. Ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen, weil ansonsten würden wir die Timeline sprengen. Aber also du engagierst dich für Jugend und für Startups, für Frauen, irgendwie, du versuchst irgendwie das sichtbar zu machen, um von deiner Erfahrung eben auch andere profitieren zu lassen. Hattest du jemals eigentlich Angst, tatsächlich zu scheitern? Oftmals ist es ja auch so, dass wir Innovationen zurückhalten aus der Angst heraus, dass wir scheitern, gar nicht erst anfangen.
Natürlich habe ich manchmal Angst, dass was nicht klappt, aber scheitern, also ich glaube, man muss dann immer scheitern definieren. Was das ist, ist scheitern, dass ich dann sagen müsste, das Startup hat nicht funktioniert. Ja, das hatte ich, aber so richtig Angst dann auch wieder nicht. Ich habe mir damals ehrlich gesagt bei beiden Sachen damals gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal, ich gebe mir selbst mal eine Zeit von etwa einem Jahr. Wenn ich dann das Gefühl habe, das macht keinen Sinn, dann höre ich auf und mache was anderes. Und das hat ja dann doch Sinn gemacht. Das ist ja weitergegangen. Aber dass ich so Angst davor hatte, weil ich habe immer so gedacht, was ist denn das Schlimmste, was einem passieren kann? Also das Schlimmste, was passieren kann. Okay, wir kriegen das Produkt nicht gebaut, es will kein Kunde haben. Und ja, so what? Ganz ehrlich, es ist jetzt doof, aber so schlimm ist es dann auch nicht. Also ich glaube halt vielleicht, was immer wichtig ist, ich habe auch nach wie vor, ich versuche immer meine Burn Rate, meine private Burn Rate, die regelmäßige, nicht so hoch zu haben, so dass ich die immer so, dass ich immer weiß, naja, komm, da kann auch mal was passieren, dann komme ich da trotzdem irgendwie hin. Das heißt jetzt nicht, dass ich sehr sparsam immer lebe, das will ich damit gar nicht sagen, aber es gibt einen Unterschied zwischen den Fixkosten und den Kosten, die ich so ausgebe, wenn eben gut was reinkommt oder sowas. Aber das ist so, da bin ich so ein bisschen, also vielleicht bin ich da auch einfach entspannter oder mach mir da einfach nicht so einen Kopf.
Du sagtest, einmal habe ich gelesen, Innovationen entstehen nur, wenn jemand ohne Schwimmflügel ins kalte Wasser springt. Jetzt frage ich mich, was tut mehr weh, kaltes Wasser oder ohne Schwimmflügel? Aber ich denke, das mit den ohne Schwimmflügel war gemeint. Wichtig ist doch, dass Wasser drin ist, oder?
Ja, total. Genau, dass man nicht auf den harten Beton knallt oder sowas. Ich glaube halt, nee, das ist natürlich, ich wollte damit eigentlich auch sagen, Innovation tut immer ein bisschen weh, weil Innovation ist immer, man muss im Prinzip seine Komfortzone verlassen, etwas Neues ausprobieren. Und das tun wir meiner Meinung nach in Deutschland in letzter Zeit im Allgemeinen etwas zu wenig. Ja, wir haben irgendwie, ich glaube, an vielen Stellen, deshalb ist mir ja auch so jugendliche Startups so wichtig, ich glaube, an vielen Stellen ist das so ein behütetes Land geworden mit Kindern und Jugendlichen, die vor allem in behütete Berufe wollen, die am liebsten, also viele, die gerne Beamte werden wollen, wo ich immer denke, was macht das denn mit einem? Das führt dazu, dass eben Stillstand entsteht. Und das ist ja auch, das sieht man ja jetzt. Jetzt rächt sich das gerade ein bisschen, dass Deutschland an der Innovationsseite in den letzten 20, 30 Jahren viel zu wenig gemacht hat, um sich selbst weiter nach vorne zu bringen. Wir haben tolle alte Industrien, aber die kommen jetzt so ein bisschen an ihre Grenzen und stellen eben auch fest, wir haben uns zu sehr darum gekümmert, das Bestehende zu erhalten, als etwas Neues aufzubauen, weil es natürlich unangenehm ist. Es erfordert natürlich Umdenken, es erfordert auch vielleicht weniger Bonusmodelle. Ja, es ist erstmal so, dass man erstmal investieren muss, bevor man was ernten kann. Und das ist einfach zu wenig passiert. Und deshalb glaube ich halt, es ist dringend notwendig, dass man sich dem mal stellt und auch feststellt, wie wichtig Innovation ist. Also und dann beim Finanzbereich, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht im Kopf, sonst hätte ich mich nochmal vorbereitet. Ich habe mal vor 2, 3 Jahren mal recherchiert, wie viel irgendwie quasi das der Anteil ist amerikanischer Banken an Innovationsbudgets im Vergleich zu europäischen und vor allem auch deutschen Banken. Das ist, und das war wirklich sehr, sehr traurig. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt sehr, sehr, sehr viel verbessert hat in den letzten Jahren. Ich habe leider die Zahlen nicht mehr im Kopf, deshalb will ich jetzt hier nicht irgendwas sagen. Aber das kann man ja googeln und dann sieht man auch, wie groß da der Unterschied ist. Und das ist einfach, es wurde zu wenig irgendwie da gemacht. Das ist echt traurig.
Okay, also die Message habe ich wohl vernommen. Also raus aus den Schwimmflügeln oder Schwimmring, egal, wie auch immer. Auf Innovation ein bisschen mutig sein, auch mal springen, anstatt nicht springen. Und ich denke, vielleicht ist auch noch Bildung eines der, also relativ früh anfangen, irgendwie um Kindern, Jugendlichen die Idee an die Hand zu geben, dass das möglich ist. Und dafür brauchen sie Vorbilder. Und dafür freue ich mich, dass wir heute zusammen gesprochen haben. Heute schon gesprungen. Falls nicht, bietet der Tag bestimmt noch Gelegenheit dazu. Es muss ja nicht immer gleich der ganz große Sprung sein. Damit sind wir am Ende unserer Jubiläumsausgabe. 100 Folgen, ich kann es ehrlich gesagt selbst kaum glauben. Das wäre nicht ohne euch gegangen. Deshalb euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.